Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben.
Kapitel 1: Das verlorene Theater. Wie der MDW das Akademietheater abhanden kam. Folge 3: Ein eiserner Vorhang.
Wir haben uns heute hier in der Fachbibliothek getroffen, um vor allem der Geschichte mit dem eisernen Vorhang nachzugehen.
Wir wollen in der Spur des eisernen Vorhangs nachgehen und eine der Fragen, die damit in Zusammenhang steht, ist, wer diesen Vorhang beauftragt hat.
Zurück zum eisernen Vorhang des Akademietheaters. Wäre das ein Objekt für das Haus der Geschichte Österreich?
17. März 1938. Das Gefährlichste ist jetzt, dass man vom Sturz der letzten Tage noch taumelt und wankt, betäubt ist und die dämonischen Kräfte es leicht haben, sich unser zu bemächtigen.
Der sogenannte Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland ließ das Akademietheater Zeuge eines Ereignisses werden, das seitens der Akademieleitung in einer Presseaussendung folgendermaßen geschildert wurde.
Feierliche Beeidigung des Personals der Staatsakademie. Im Akademietheater fand am 23. März um 10 Uhr vormittags die feierliche Beeidigung der Lehrpersonen und der Angestellten der Staatsakademie statt. Vor der mit dem Bilde des Führers festlich geschmückten Bühne empfing der kommissarische Leiter, Universitätsprofessor Dr. Alfred Orell, den Chef der Kunstsektion des Unterrichtsministeriums, Sektionschef Dr. Leodegar B. Trin, der nach einer kurzen Ansprache die feierliche Beeidigung vornahm. Im Anschluss daran hielt er eine Ansprache an die Versammelten, in der er in überzeugungsgetragenen, entzündenden Worten das historische Werden der Heimkehr Österreichs ins Reich darlegte und in seiner glückhaften Bedeutung würdigte. Seinem begeistert aufgenommenen Heilruf auf den Führer folgte die Absingung des Deutschlandliedes und des Horst-Wessel-Liedes unter Begleitung des Akademieorchesters.
Jüdischen Lehrkräften war es nicht gestattet, den Eid abzulegen. Nicht zuletzt deswegen wurden sie bereits unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss zwangsbeurlaubt. In der Folge wurden die aus rassistischen oder politischen Gründen unerwünschten Lehrenden gekündigt. Nicht alle Angehörigen der damaligen Staatsakademie, die bei der feierlichen Beeidigung anwesend sein durften, beziehungsweise anwesend sein mussten, haben den Eid auf Adolf Hitler mit begeisterter Hingabe geschworen. Grete Wiesenthal, Tänzerin, Schauspielerin und Tanzpädagogin, blickte dem historischen Werden einer Heimkehr Österreichs mit sehr gemischten Gefühlen entgegen.
Die Wiesenthal schreibt da, das ist jetzt aus ihrem Tagebuch, das ihre Enkelin Nina Lang besitzt, und da durfte ich reinschauen. 17. März 1938. Das Gefährlichste ist jetzt, dass man vom Sturz der letzten Tage noch taumelt und wankt, betäubt ist und die dämonischen Kräfte es leicht haben, sich unser zu bemächtigen. Sofern wir weiterleben wollen, müssen wir uns die härteste Lebenszeit auferlegen. Immer besser wissen wir, wie wir uns vor der Verwirrung schützen. Und dann geht es ein paar Tage weiter. Am 21. März 38 schreibt sie, diesmal ist die ganze Welt im Wanken. Diesmal ist nicht vor allem mein eigenes Glück angegriffen, das Leben so vieler ist bedroht. Heute, wenn ich den Eid leisten soll, bei der Anstellung, mir überdenke, so ist es eigentlich fast unmöglich, eine Staatsanstellung anzunehmen. Wie kann man gezwungen werden, dem Führer Hitler in allem gehorsam zu sein? Weiß Gott, was er noch alles für Gesetze herausbringt. Zum Beispiel, wenn ich dem Gesetz nicht gehorche und doch mit meinen nahen jüdischen Freunden zusammenkomme. Eine ganze Reihe. Sie hat ja auch viele geschützt und vielen geholfen. Rudolf Braun war ein Autor, mit dem sie auch bekannt war. Sagt sie da eben gegen Rudolf Braun, er ist Jude, er muss trachten, ins Ausland zu kommen. Langsam wird alles gespenstisch und ertragen wir eine uns arge Wirklichkeit und schließlich ist vielleicht sogar Krieg. Das ist am 30. August 38, schreibt sie das.
Die Tanzhistorikerin, Dramaturgin und Ausstellungskuratorin Andrea Amort erzählt uns, wie es mit Grete Wiesenthal unter der NS-Herrschaft weiterging.
Sie ist nicht weggegangen, ist da geblieben, hat viele Verfolgte unterstützt, hat auch viele Briefkontakte gehabt mit vertriebenen Künstlerinnen. Das kann man eben durch die Enkelin alles erfahren, eben auch mit dem Otto Werberg, der aber, glaube ich, bei euch nicht unterrichtet hat. Und die Lili Calderon-Spitz, die muss bei euch aufscheinen, weil das war ihre Assistentin und die war ja auch jüdisch und ist auch im Juni, glaube ich, 38 nach England zuerst und dann nach New York.
Grete Wiesenthals private Assistentin Lilli Calderon-Spitz konnte gemeinsam mit ihrer Schwester der Verfolgung entkommen. Insgesamt mussten 12 Lehrende und mindestens 114 Studierende der damaligen Staatsakademie vor dem nationalsozialistischen Regime fliehen. Eine dieser Lehrenden war Gertrud Bodenwieser. Sie wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft im März 1938 vom kommissarischen Leiter Alfred Orell zwangsweise beurlaubt. Zwei Engagements im Ausland ist es zu verdanken, dass Gertrud Bodenwieser gemeinsam mit einigen ihrer Schülerinnen entkommen konnte. Über Frankreich, Venezuela und Kolumbien gelangte sie schließlich nach Australien, wo sie, im Gegensatz zu Lilli Calderon-Spitz in ihrem US-amerikanischen Exil, ihren Beruf weiter ausüben konnte und eine Schule für modernen Tanz gründete. Gertrud Bodenwieser war eine Pionierin des modernen Tanzes. Im Jahr 1920 war sie als Lehrkraft an die Akademie für Musik und Darstellende Kunst gekommen.
Meiner Erinnerung nach haben sich zwei oder mehrere beworben. Das eine wäre die Ellen Tels gewesen, aus Russland kommend, die aber eher einen klassischeren Zugang hatte. Und das andere war die Bodenwieser, die auch klassisch einmal gelernt hatte, aber sich dann für andere, also für die Wiederentdeckung des Rhythmus interessiert hat und des Umgangs mit dem Raum und einer losen Bewegung. Sie redet immer von der Freiheit der Bewegung, von der fließenden Bewegung, ja nicht von einer staccato-ähnlichen, vorgefertigten Bewegung, die man den SchülerInnen auflegt quasi oder auferlegt, sondern es muss alles von, das ist ja typisch dann auch Label-Ausdruckstanz, obwohl das ein heute wieder geschmähtes Wort ist, von innen nach außen. Es muss alles von innen nach außen sich entwickeln. Schon unter Berücksichtigung von Anatomie und Bewegungsökonomie, aber es sollte individuell entstehen. Und nicht nach einer Schablone, du machst jetzt Spagat und ich weiß nicht was, sondern es sollte sich frei entfalten können.
Grete Wiesenthal und Gertrud Bodenwieser waren Zeitgenossinnen, die beide angetreten waren, um den Tanz aus seinen starren Angeln zu heben. Bedeutend wurden die Unterschiede zwischen den Tanzstilen von Grete Wiesenthal und Gertrud Bodenwieser vor allem nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, also die Wiesenthal war sicher die Walzerinterpretin, aber nicht nur. Und die hat quasi das, was sie an der Hofoper gelernt hat, nämlich das damals sehr starre klassische Ballett, das hat sie überwunden. Das kann man so gut sagen, indem sie auch schon in eine freiere Bewegung gegangen ist und eine neue Art von Drehungen und Pirouetten erfunden hat und eine Tanztechnik kreiert hat, die man eigentlich heute noch lernen kann. Da gibt es noch wenige, die das können. Und insgesamt war das aber doch noch sehr dem Fördersjäckel verhaftet von der Ästhetik. Also auch wenn die schon sehr rauschend und weitschweifend und sich noch hinten gelegt hat mit dem Rücken oder so, die ausgelegt hat, war das doch noch einer positiveren Welt verpflichtet als das, was man nach dem Ersten Weltkrieg hat machen können, wenn man Zeitgenossin war. Und die Bodenwies hat sich da ganz dagegen verwehrt. Er hat gesagt, das kann man nicht sagen. Also natürlich hat die Wiesenthal ihren Wert und auch die Isadora Duncan hat ihren Wert, aber jetzt ist es, sind wir nach einem Weltkrieg, jetzt muss die Kunst muss anders ausschauen. Die kann nicht mehr dieses Fluide haben und dieses sich einem Walzer-Rhythmus hingebende Delirium anstreben oder was ähnliches, ja. Weil die Bodenwiese auch wieder Walzer choreografiert hat, aber das erst später, ja. Und das sich wieder von der Wiesenthal hat beeinflussen lassen.
In den 1930er Jahren während des Austrofaschismus und des aufkommenden Nationalsozialismus war Grete Wiesenthals wogender Tanzstil eher gefragt als jener von Gertrud Bodenwieser, der nach dem Ersten Weltkrieg expressionistische Züge angenommen hatte. 1934 kam Grete Wiesenthal an die Akademie für Musik und darstellende Kunst.
Also ausgerechnet die Wiesenthal, die vielleicht nicht offen kritisch herummarschiert ist, kriegt 34, da war sie, glaube ich, gerade auch Vorsitzende einer Walzer-Tanzjury, wo es um Gesellschaftstanz ging, kriegt da dieses Angebot. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es für sie auch unglaublich wichtig, weil die ja freischaffende Künstlerin war und die ja nie ihr Geld verdient hat. Also die musste ja froh sein, seit ihrem Abgang von der Hofoper, das war 1907, dass sie... Natürlich hat sie Erfolge gehabt, ja, aber die hat sich wirklich von einem Projekt zum anderen weiter gehandelt und hat dann ab 1919 auch eine eigene Schule gehabt, aber die war sicher, also freischaffend. Und dass sie dann 38 angestellt worden ist, war, glaube ich, für sie extrem wichtig wegen des Verdiensts. Aber sie wollte damals nicht die Leitung übernehmen aufgrund der politischen Situation.
Nachdem unerwünschte Lehrkräfte und Studierende gekündigt und vertrieben worden waren, kam es zu umfassenden inhaltlichen Umstrukturierungen. So wurde 1938 auch eine Abteilung für Tanz eingerichtet, deren Leitung Tonia Wojtek übernahm, die keinerlei Bedenken angesichts der neuen politischen Situation hatte. Im Gegenteil.
Die Wojtek war ja überhaupt hier noch gar kein Begriff vorher. Aber die war Mitglied der NSDAP und die war in der Reichstheaterkammer eine sehr gefragte Beraterin für Tanzfragen. Und die war angeblich auch nach eurer Webseite und der Genderabteilung die Wunschkandidatin vom Schütz.
In weiterer Folge gab es massive Eingriffe in die Freiheit künstlerischer Lehre und künstlerischer Ausdrucksweisen.
Da passiert was Elementares, dadurch, dass da durch die Reichstheaterkammer diese neuen Vorschriften nicht mehr in der Musik und im Schauspiel, sondern auch im Tanz Platz greifen, dass Improvisation eigentlich verpönt wird, dass Kreativität nicht gefragt ist, dass es ja nicht um intellektuelle Themen gehen darf, wenn choreografiert wird. Also da passiert, glaube ich, so vieles Einschneidendes auch in den Lehrmethoden, dass man das noch gar nicht, glaube ich, ermessen kann. Also ich sage da immer, dass der moderne, der freie Tanz ist da verwundet worden bis zu einem Grad, den man, glaube ich, jetzt nicht ermessen kann.
Bis heute beschäftigen sich HistorikerInnen damit, was während der nationalsozialistischen Herrschaft in allen Kunstrichtungen verloren ging, was verdrängt und ausgelöscht wurde. Für die elementaren Veränderungen in der Abteilung für Tanz war die erwähnte Tonia Wojtek maßgeblich verantwortlich. Der Name Wojtek ist uns auch in einem anderen Zusammenhang untergekommen, und zwar im Zuge einer Umgestaltung des Akademietheaters. Die damalige Staatsakademie wurde nicht nur in ideologischer und personeller Hinsicht von der neuen nationalsozialistischen Verwaltung umgebaut, auch die Innenräume des Akademietheaters wurden einer umfassenden Renovierung unterzogen.
Der räumliche Charakter des Baues im Verband des großen Konzerthauses blieb im Allgemeinen unverändert. Die beiden Architekten, Professor Alexander Popp und Ingenieur Wilhelm Wojtek, sahen genug Möglichkeiten, um Innenraum und Einrichtung dem neuen Geist anzugleichen. Vor dem Spiel erwartet den Besucher nun ein Augengenuss tiefräumiger Art, eine Ausweitung des kleinen Theaters von einer selten zu betretenden Warte aus. Der Blick von der Führerloge der neuen Hofburg. Die Perlen der Ringstraße vom Heldendenkmal über Parlament, Rathaus, Burgtheater und Minoritenkirche bieten sich dem umfangenden Blick und darüber ziehen die Wienerwaldhöhen zum Abfall des Leopoldberges. Auf dem Heldenplatz blüht der bunte Flieder und die Kastanien haben die Kerzen ausgesteckt. Franz von Zülow hat mit seiner ungezwungenen Vorhangmalerei einen stilvollen Theaterraum in einer für das ganze Volk verständnisvollen Art bereichert.
Diesem Artikel über den Umbau des Akademietheaters, der am 22. Jänner 1939 im nationalsozialistischen Propagandablatt Völkischer Beobachter erschienen ist, ist eine Fotografie des neuen Schutzvorhangs, der im Brandfall die Bühne vom Zuschauerraum trennt, des sogenannten Eisernen Vorhangs beigefügt. Dargestellt wird darauf der Blick vom Balkon der neuen Hofburg aus über den Heldenplatz. Das Volk kann, so suggeriert es der Artikel, auf diese Weise die Aussicht nachempfinden, die Adolf Hitler hatte, als er am 15. März 1938 vor der jubelnden Menge sprach. Was nicht erwähnt wird, ist, dass der Maler Franz von Zülow bei der Gestaltung des Eisernen Vorhangs offenbar Unterstützung hatte. Von Leopoldine, genannt Poldi Wojtek Mühlmann, der Schwester der schon erwähnten Tanzpädagogin Tonia Wojtek und des Ingenieurs Wilhelm Wojtek. Den Hinweis, dass neben Franz von Zülow, der in den meisten Publikationen als alleiniger Gestalter des Eisernen Vorhangs im Akademietheater genannt wird, auch Poldi Wojtek Mühlmann an dem Gemälde beteiligt war, verdanken wir einem Foto. Auf diesem ist zu sehen, wie sich ein Mann und eine Frau über einen Arbeitstisch beugen. Der Mann trägt einen weißen Kittel, die Frau eine helle Bluse mit kurzen Ärmeln. Hinter den beiden hängt eindeutig und unverkennbar jenes Bild des Blicks von der Führerloge, welches den eisernen Vorhang des Akademietheaters ziert. Und das bis heute. Der Bildunterschrift entnehmen wir:
Franz von Zülow und Poldi Wojtek bei der Besprechung des Kartons für den Eisernen Vorhang im Akademietheater. Fotografie von 1943.
Dass bei der Datierung der Fotografie ein Irrtum unterlaufen ist, der Völkische Beobachter berichtete bereits im Jänner 1939 von diesem Motiv auf dem Eisernen Vorhang, hält uns nicht davon ab, diese erste Spur zu vertiefen. Wir begeben uns auf Recherche in die Fachbereichsbibliothek für Kunstgeschichte an der Universität Wien.
Wir haben uns heute hier in der Fachbibliothek getroffen, um vor allem der Geschichte mit dem Eisernen Vorhang nachzugehen. Wir haben diese Bücher in den langen Reihen der ziemlich großen Fachbereichsbibliothek zusammengesammelt. Was hoffen wir denn, dass wir finden werden? Also einen Fund hast du jetzt schon vor dir.
Wir wollen ja der Spur des Eisernen Vorhangs nachgehen und eine der Fragen, die damit in Zusammenhang steht, ist, wer diesen Vorhang beauftragt hat. Klar ist, es war der Ausführende, der Maler von Zülow, Franz von Zülow, und zwar gemeinsam mit Leopoldine Poldi Wojtek als seiner Assistentin. Und in dieser Publikation, die wir ja gerade ausgehoben haben, wird festgestellt, dass Zülow den Auftrag über Alexander Popp, der führende Architekt bei dem Umbau des Akademietheaters 1938 war, erhalten hat. Und besonders spannend ist, dass Alexander Popp wiederum mit einem zweiten Architekten zusammengearbeitet hat. Das war der Wilhelm Wojtek. Wilhelm Wojtek, wiederum Bruder von Poldi Wojtek und auch der Bruder von Tonia Wojtek, die 1938 an der damaligen Staatsakademie die Tanzabteilung übernommen hat.
Was hoffen wir noch, dass wir finden werden?
Naja, spannend wäre natürlich, wer auf die Idee dieses Motivs gekommen ist. War dieses Motiv ein Auftrag? War dieses Motiv eine Idee des Malers? Ob wir da hier Erklärung finden, können wir nur hoffen. Notfalls müssten noch Unterlagen von Büro Mühlmann in der Reichsstatthalterei gesichtet werden, ob wir dort einen Hinweis finden. Aber dieses Sujet ist natürlich, wenn das 1938 gemalt wird, nimmt es doch eindeutig Bezug zu einem gewissen historischen Ereignis in der Geschichte Österreichs.
Zu den Büchern, die wir in den langen Reihen der Bibliothek zusammengesammelt haben, zählt auch jenes, in dem das Foto von Franz von Zülow und Poldi Wojtek-Mühlmann bei ihrer Arbeit an dem Motiv des Eisernen Vorhangs abgedruckt wurde.
Da haben wir ja jetzt dieses Bild gefunden mit dem Zülow und Poldi Wojtek.
Es ist nur seltsam, dass es eben mit 1943 datiert ist, wo man ja weiß, dass der Vorhang 1939 bereits fertiggestellt war. Aus dem Beitrag geht man hervor, dass Zülow später auch noch mit Poldi Wojtek zusammengearbeitet hat, dass er nach Krakau gegangen ist, wo sich auch der gute Herr Mühlmann befunden hat, wo er für Arisierung zuständig war. Sonst ist leider da nicht sehr viel.
Auch nichts über deinen Auftraggeber, oder?
Nein, weder bei den Auftraggebern noch immer darüber, wer die Entscheidung über das Sujet getroffen hat. Also ich denke, da wird doch ein Besuch im Staatsarchiv fällig sein, um sich Mühlmanns Unterlagen anzusehen. Und Büro Mühlmann müsste dafür zuständig gewesen sein.
Cajetan Mühlmann, der Ehemann von Poldi Wojtek, war bereits 1938, also unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, in seiner Funktion als Staatssekretär für Kunst maßgeblich an dem Raub von Kunstwerken aus jüdischen Haushalten und Einrichtungen beteiligt. 1939 wurde er ernannt zum Sonderbeauftragten für die Erfassung und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze im Generalgouvernement Polen. In dieser Position vermittelte er sowohl seiner Ehefrau, der bildenden Künstlerin Poldi Wojtek, als auch Franz von Zülow weitere Aufträge.
Wir gehen jetzt langsam wieder weg von der Fachbereichsbibliothek. Wir sind weiterhin auf der Spurensuche nach dem Verlust des Akademietheaters, nach dem Raub. Aber wir sind auch weiterhin auf der Suche nach Dokumenten über den Eisernen Vorhang, der 1938 neu gestaltet worden ist. Und du hast schon gemeint, du wirst ins Staatsarchiv gehen.
Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Hier war natürlich einmal das Abklären, finden wir hier weiterführende Informationen. Aber ein bisschen was haben wir ja doch gefunden. Es hat uns ein Stückchen weitergebracht, eine Bestätigung in dieses Netzwerk hinein, in dieses Netzwerk um Mühlmann, um Wojtek oder die Wojteks, muss man ja sagen, diese ganze Familie war da involviert und eben den Maler Franz von Zülow.
Die guten Beziehungen, welche die Geschwister Wojtek zu hohen Funktionären des NS-Regimes unterhielten, sind umfassend dokumentiert und weitgehend aufgearbeitet. Bei Franz von Zülow gestalten sich die Verbindungen zur nationalsozialistischen Herrschaft etwas weniger offensichtlich. In der Publikation »Auf Linie – NS-Kulturpolitik in Wien – Die Reichskammer der bildenden Künste«, die von Ingrid Holzschuh und Sabine Plakholm-Forsthuber verfasst und zusammengestellt wurde, wird Zülows Karriere wie folgt dargestellt.
In die NSDAP war Zülow nicht eingetreten. Daraus erklärt sich vielleicht die schlechte künstlerische Bewertung vom Juni 1939. Als Maler wurde er nur mit C, als Gebrauchsgrafiker mit C und als Entwerfer mit C+ beurteilt. Zülow wurde dennoch mit mehreren hochoffiziellen Parteiaufträgen bedacht. Daneben erhielt er eine erstaunlich große Anzahl von Aufträgen des Kulturamts der Stadt Wien.
Die hochoffiziellen Parteiaufträge, vor allem in Krakau, verdankte Franz von Zülow, wie wir bereits wissen, der freundschaftlichen Verbindung zu Cajetan Mühlmann. Mit der künstlerischen Bewertung durch die Reichskammer der bildenden Künste hatte es folgende Bewandtnis.
Die künstlerische Bewertung wurde in den Landesstellen der RDPK von den Referenten der jeweiligen Fachgruppen vorgenommen. Die subjektive Bewertung der künstlerischen Fähigkeit und charakterlichen Eigenschaft, soweit bekannt, erfolgte anhand der mit dem Fragebogen eingereichten Fotografien, die die künstlerischen Werke der AntragstellerInnen dokumentierten und Grundvoraussetzung für die Weiterleitung des Aktes nach Berlin waren. Die schriftliche Beurteilung der Referenten war in Leistungsgruppen nach einem alphabetischen System mit dem Buchstaben A bis C kategorisiert, wobei A die beste Leistungsgruppe darstellte. Die genaue Bedeutung der einzelnen Buchstaben kann aus den Akten nicht eindeutig hergeleitet werden und verweist auf die Willkür eines subjektiven Bewertungsschemas.
Dass Franz von Zülow von der Reichskammer der bildenden Künste derart schlecht bewertet wurde, führte dazu, dass in späteren Publikationen oftmals sowohl über seine Verstrickungen in den nationalsozialistischen Kunstbetrieb als auch über andere Verwerfungen hinweggesehen wird. Nicht so im Buch Auf Linie – NS-Kulturpolitik in Wien.
Gestärkt durch die Aufträge des Kulturamtes der Stadt Wien intervenierte Zülow im Mai 1941 beim Wohnungsamt. Zwecks Erweiterung seines Ateliers in der Porzellangasse 41 im 9. Bezirk beantragte er die Freigabe der angrenzenden Wohnung der Jüdin Martha Sarah Riemer. Ihre BewohnerInnen könnten stattdessen im gleichen Haus in einer 8-Zimmer-Wohnung einer Frau, die wohl Arierin, aber mit einem Juden verheiratet ist, oder in einer anderen von wenigen Personen bewohnten großen Judenwohnung untergebracht werden. Die Schamlosigkeit, mit der derartige Wohnungen beansprucht und gleichzeitig die darin lebenden Personen denunziert wurden, ist kaum überbietbar. In Riemers ehemalige Wohnung malte Zülow sein Bild Blick in die Seegasse vom Atelier Porzellangasse 41-10.
Ob Franz von Zülow das Motiv für den eisernen Vorhang des Akademietheaters selbst gewählt hatte oder ob es ihm aufgetragen wurde und welche Rolle dabei Poldi Wojtek-Mühlmann und ihr Ehemann spielten, konnten wir auch beim Besuch im Staatsarchiv nicht eruieren. Im Aktenbestand des Büros Mühlmann fanden sich keine weiteren Hinweise. Nach all dem, was wir bislang herausgefunden haben, können wir jedoch festhalten. Erstens, dass es sich bei Franz von Zülow keineswegs um einen unbelasteten bildenden Künstler handelt. Dagegen sprechen sowohl die überaus gute Auftragslage, die ihm hochrangige nationalsozialistische Funktionäre bescherten, als auch die Tatsache, dass er eine jüdische Nachbarin denunzierte, um sein Atelier zu vergrößern. Martha Riemer, die denunzierte Nachbarin, überlebte die Zeit des Nationalsozialismus. Ihre Tante Emilia Priester, mit der sie sich die Wohnung teilte, wurde im August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Ende September 1942 in das Vernichtungslager Treblinka überstellt und dort ermordet. Zweitens halten wir fest, dass es sich bei dem Sujet, das bis heute auf dem eisernen Vorhang des Akademietheaters zu sehen ist, keineswegs um einen neutralen Blick über den Wiener Heldenplatz handeln kann. Wir sprechen mit Monika Sommer, der Direktorin des Haus der Geschichte Österreichs, über den sogenannten Hitler-Balkon, von dem aus Adolf Hitler am 15. März 1938 vor einer jubelnden Menge eine Rede gehalten hat.
Der sogenannte Balkon, der ja gar kein Balkon ist, weil er eigentlich eine Altane ist oder ein Altan, ja, wie es in der kunsthistorischen Fachsprache heißt. Ja. Also das sind solche Vorsätze an Gebäuden, die dafür errichtet wurden, damit man unten reinfahren konnte, trockenen Fußes aussteigen konnte und damit entsteht natürlich drüber ein Plateau. Ja. Aber dieses Wort versteht eben kaum wer, wenn man das Ganze unter Anführungszeichen Hitler-Balkon nennt, dann weiß sofort jeder, wovon man spricht. Aber man sieht hier, wie uns eigentlich auch heutzutage die richtigen Worte immer noch fehlen rund im Umgang mit diesem Ort, der eben sehr vulnerabel ist.
Wir fragen weiter, welche Bedeutungsschichten sich in der Vulnerabilität, in der Verletzlichkeit dieses Ortes im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben.
Die Historikerin Heidemarie Uhl hat ihn auch bezeichnet als Ikone der österreichischen Mitverantwortung, die er mittlerweile ist. Er war zuerst sozusagen der Ort, der klar zum Ausdruck gebracht hat, die Anschlussbegeisterung, ja, und das Commitment Österreichs zu diesem sogenannten Anschluss. Und der Ort ist dann sozusagen, nachdem die Opferthese nicht mehr tragbar war, nach der Waldheim-Affäre eigentlich auch in seiner Bedeutung gekippt und somit eben zu dieser Ikone der Mitverantwortung auch geworden.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs generierte sich das offizielle Österreich gerne als erstes Opfer Hitler-Deutschlands und wies somit jegliche Verantwortung von sich. Die erwähnte Historikerin Heidemarie Uhl war maßgeblich daran beteiligt, dieses Verhalten, das jeglicher historischen Faktenlage widersprach, zu analysieren und zu kritisieren. Der Weg vom sogenannten Führerbalkon zur Ikone der Mitverantwortung ist ein langer und bis heute nicht wirklich abgeschlossener.
Man hat versucht, diesem Ort des Hitlerbalkons eine neue Bedeutungsschicht zu geben. Es gibt immer noch eine gewisse Aura des Führerkults rund um diesen Ort, ja, weil die NS-Propaganda auch sehr nachhaltig, muss man sagen, versucht hat, diesen Ort eben zu besetzen. Also man hat zum Beispiel an der Balustrade eine eigene Plakette gleich angebracht mit einem Zitat aus dieser sogenannten Anschlussrede. Auch in dem Boden war eine Plakette eingelassen mit den Initialen des Führers und mit dem Jahr 1938. Bis heute sieht man eigentlich im Boden die Spur dieser runden Plakette am Boden, die dann, wir können es nicht genau datieren, aber wir vermuten, dass sie dann halt spätestens 1945 entfernt worden ist, als dieser Alt dann auch im Zuge eines Bombentreffers einen Schaden hatte, der aber dann wieder unsichtbar gemacht wurde. Also der Alt dann ist rekonstruiert worden, so wie er eben vorher war. Wir haben auch eine kleine Recherche gemacht zu unterschiedlichsten Reiseführern. Und da zeigt sich beispielsweise auch, dass in Bedecker von 1943, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zu Wien und Niederdonau, ist dieser Führerbalkon ganz explizit beispielsweise auch erwähnt. Also man sieht schon, dass die NS-Propaganda sich sehr bemüht hat, sozusagen diesen Ort und letztlich eben auch diesen Blick und diese Rede immer wieder auch abzurufen und den Menschen in Erinnerung zu bringen.
Der sogenannte Hitler-Balkon ist also von 1938 an als zentraler Ort in der NS-Propaganda etabliert worden.
Diese Szene vom 15. März 1938 ist eben vielfach in die unterschiedlichsten Gedächtnisse sozusagen hat sie Eingang gefunden, nämlich eben durch das Medium der Fotografie, vor allem aber auch durch das Medium des Radios, wo es ja auch weltweit oder zahlreich an vielen Orten weltweit rezipiert worden ist, diese Rede, und darum dieser Ort bis heute eine internationale Bedeutung auch hat und auch international rezipiert und wahrgenommen wird, wie Österreich bis heute mit diesem Ort umgeht oder eben auch nicht umgeht und wie dieser eiserne Vorhang im Akademietheater eben auch zeigt, hat er auch Eingang gefunden in das Medium der Malerei.
Wie wird denn heute mit diesem Ort, mit diesem Balkon, der keiner ist, umgegangen? Beziehungsweise, wie könnte ein verantwortungsvoller Umgang damit aussehen? Und ist der eiserne Vorhang im Akademietheater für das Haus der Geschichte von Interesse?
Dieser eiserne Vorhang ist natürlich auch für das Haus der Geschichte Österreich grundsätzlich interessant. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ja schon sehr lange dafür einsetzen, dass die Republik Österreich einen anderen Umgang findet in der Praxis der Handhabung dieses sogenannten Hitlerbalkons, der ja eben im Wesentlichen versperrt ist. Es gibt Ausnahmefälle, zum Beispiel wenn Holocaust-Überlebende sich wünschen, an diesen Ort zu gehen, dann erlaubt es in Ausnahmefällen die Behörde. Es ist aber auch ein Ausdruck dafür, wie wichtig dieser Ort eben gerade auch für Holocaust-Überlebende und ihre Familien ist. Wir setzen uns schon lange dafür ein und heuer, 80 Jahre feiern wir heuer Zweite Republik, denken wir, wäre es höchst an der Zeit, auch eine andere Praxis im Umgang mit diesem Ort zu finden, weil er gerade dadurch, dass er eigentlich auch unkommentiert ist, letztlich nach wie vor immer noch offen ist in der Bandbreite der Bedeutung, die man mit diesem Ort verknüpft. Es sehen die einen eben den Ort der Mitverantwortung, ja, aber die anderen können das auch immer wieder noch sozusagen nutzen für ihre extrem rechten Positionen, eben gerade deswegen, weil kein klares Zeichen der Auseinandersetzung an diesem Ort ist. Und wir fänden es eigentlich höchst an der Zeit, dass die Republik Österreich hier eine andere Praxis entwickelt. Wir haben höchstes Verständnis dafür, dass man sich diesem Ort annähern muss, vorsichtig und nicht brutal, aber man sollte den Mut haben, eine andere Praxis zu finden, die nicht mehr die Aura des Führerkults ins Zentrum des Umgangs mit diesem Ort stellt.
Gehört der eiserne Vorhang des Akademietheaters ins Museum?
Ja, wäre das ein Objekt für das Haus der Geschichte Österreich? Ich sage temporär ja, dauerhaft nein. Ich halte viel davon, diese Spuren unserer Geschichte, auch der nationalsozialistischen Geschichte, an diesen Orten auch in situ zu lassen, aber dort jedenfalls auch künstlerisch zu brechen und die Informationen auf den Tisch zu legen und diese der Öffentlichkeit eben auch zur Verfügung zu stellen. Dann ist dieser Vorhang sozusagen jeden Abend auch vielleicht ein Anlass für ein Gespräch, für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Als Leihgabe, als temporäre Leihgabe, könnte ich mir dieses Objekt natürlich schon auch sehr gut vorstellen im Haus der Geschichte, wenn man beispielsweise 2028 eine Ausstellung macht zu 90 Jahren des sogenannten Anschlusses, dann ist es natürlich ein Objekt, mit dem man hier auch arbeiten könnte. Ich verstehe das Haus der Geschichte Österreich aber nicht als jenes Museum, wo man das NS-Erbe des Landes hin entsorgt. Ja? Und hier findet die Auseinandersetzung statt und damit ist die Sache quasi erledigt. So einfach geht's nicht. Wir brauchen diese Auseinandersetzungen überall vor Ort.
Wir möchten wissen, wie eine Auseinandersetzung vor Ort aussieht, bzw. aussehen könnte und fragen nach bei Stefan Bachmann, dem aktuellen Direktor des Burgtheaters.
Also ich kenne den Eisernen Vorhang schon relativ lang, weil ich ja als Regisseur schon öfter am Akademietheater gearbeitet habe. Ich glaube zum ersten Mal 2006. Und da habe ich mir eigentlich immer in allen Theatern die eisernen Vorhänge zeigen lassen. Es gab mal eine Zeit, wo man sehr gerne mit eisernen Vorhängen gespielt hat als Regisseur tatsächlich. Und habe ich den gesehen vom Akademietheater und fand den einfach total kurios, ja, weil der so, ich habe das auch gar nicht so richtig erkannt, was das ist. Ja, habe das nur dieses Kitschbild da gesehen und so. Und dann war der dadurch auch gar nicht brauchbar, der war gar nicht einsetzbar, weil der ja viel zu sehr gestaltet ist, ja, als dass der so als Element in dem Bühnenbild oder so vorkommen kann. Ich habe dann später herausgefunden, dass der ja auch ganz bewusst auch eingesetzt wurde dann seiner Bildhaftigkeit, als er so richtig kapiert, was dieses Bild sozusagen darstellt, ja, und in welchem Kontext das ist, das habe ich eigentlich erst im Hinblick auf meine Direktion erfahren.
Was war der ganz konkrete Anlass dafür, dass der Kontext des Vorhangmotivs während der aktuellen Direktion zur Sprache kam?
Es gab da so einen Vororttermin, weil es eine neue Bestuhlung gegeben hat für das Akademietheater. Also die wurde noch mit meinem Vorgänger geplant. Ich bin dann so in den letzten Planungswochen dann da noch mit reingekommen. Da gab es eine Vorortbegehung, weil man sich da eben nochmal eben um Stoffmuster und so weiter den Stuhl nochmal im Raum getestet hat. Und in dem Zusammenhang kam dann die Sprache auf den eisernen Vorhang. Da habe ich das überhaupt zum ersten Mal so richtig gesehen, ja, was das ist.
Wir möchten in weiterer Folge gerne wissen, ob die Geschichte des Eisernen Vorhangs im Akademietheater jemals künstlerisch thematisiert wurde.
Die Geschichte des Eisernen Vorhangs wurde ja tatsächlich schon mal auch thematisiert im Haus oder auch immer wieder. Ja, es gibt dieses Beispiel von dieser Aufführung, wo dieser Eiserne Vorhang, glaube ich, im Zusammenhang mit Herr Karl, das war, glaube ich, 1984, da wurde das dann noch mit Hakenkreuzen beklebt. Also da hat man das sehr deutlich nochmal ausgewiesen, ja. Und davor gab es kurioserweise irgendwo in den 70er Jahren mal eine Renovierung dieses Vorhangs. Der wurde nochmal von dem Sohn des Malers restauriert und in den heutigen Zustand versetzt.
Dass es in den 1970er Jahren zu einer Renovierung kam, wussten wir tatsächlich noch nicht. Was uns weiterhin beschäftigt ist, ob es Pläne gibt, um mit dem heutigen Zustand des Eisernen Vorhangs umzugehen.
Ich bin nicht grundsätzlich dafür, dass man jede Architektur, die für eine bestimmte Epoche, die man schlimm findet, irgendwie, dass man das entfernt. Ja. Ich finde teilweise auch, dass man mit bestimmten Gebäuden einfach auch umgehen lernen muss. Ja. Also ist nicht jedes faschistoide Bauwerk muss unbedingt geschleift werden, ja, weil wir den Anblick nicht ertragen können, sondern ich finde, das sind auch lebendige Zeugnisse, ja, von Epochen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen können. Im Fall dieses Eisernen Vorhanges finde ich ihn einfach nur so fürchterlich misslungen. Ja. Also ich habe da vor allem ein ästhetisches Problem. Ich kann den ja überhaupt nicht einsetzen. Ja. So ein eiserner Vorhang ist eigentlich ein Funktionstool. Das sollte deswegen auch funktional gestaltet sein. Ja. Oder besser gesagt, das sollte eigentlich gar nicht gestaltet sein. Also ein guter eiserner Vorhang ist einfach aus Eisen. Ja. Dunkelgrau, neutral, dann kann man ihn auch irgendwie einsetzen als Element eines Theaterstückes im Bühnenbild.
Konkrete Pläne, wie die Geschichte des Eisernen Vorhangs in den kommenden Jahren thematisiert werden soll, gibt es noch keine. Stefan Bachmann spricht davon, dass er ihn im Zuge des 250-Jahre-Jubiläums des Burgtheaters gerne ersetzen würde. Wir sind gespannt darauf, wie es weitergeht. So viel steht bislang fest. Die Geschichte des Eisernen Vorhangs im Akademietheater ist noch nicht zu Ende erzählt.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.